Der Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de.
Jürgen, um Gottes Willen, es tut mir sehr leid, Dirk. Es tut mir wirklich sehr leid.
Ich breche ab an dieser Stelle.
Ja, sollten wir vielleicht direkt tun. Dirk, was Trainingslager?
Ja, sehr schön war es. Wir hatten tatsächlich mal fast eine ganze Woche ohne Regen, einen Tag nur und dann der Abreisetag. Das macht es dann immer leichter, wieder nach Hause zu fahren, aber es ist ja ein anerkannter Lieblingsplatz von allen, von uns eigentlich. Wir sind da sehr gerne und war auch neben diesem Jahr wieder schön, obwohl die Bedingungen dann halt ein bisschen schwieriger waren, wobei das hat alles sehr, sehr reibungslos funktioniert und am Ende gab es dann auch fast 1:1 Situationen und nicht nur über Video, was ja so ein bisschen angedroht war und das war eigentlich wunderbar organisiert und es hat alles reibungslos funktioniert, von daher war es eine schöne Woche und ich glaube auch für den BVB, der ja vollumfänglich trainieren konnte und die Zeit dann eben auch genutzt hat.
Ich habe gehört, die Medienarbeit hat sehr gut funktioniert und es war auch relativ ergiebig. Also bei uns gab es einige Artikel zu lesen in der kurzen Zeit. Also es war eine Woche, es gab natürlich noch 2 Testspiele, aber insgesamt muss ich sagen, war das schon sehr, sehr ergiebig.
Ja, wir hatten wirklich gute Gesprächspartner auch und wie gerade schon gesagt, es hat also auch funktioniert mit mehr oder weniger vis-à-vis. Sprich, man hat die Leute gesehen und konnte ihnen persönlich Fragen stellen, nicht nur über Video. Ja, und das war eigentlich so das Maximale, was auch möglich war. Ich glaube, man musste natürlich schon so ein bisschen aufpassen, Mundschutz und so weiter. Die Schweizer kannten da nicht so ganz viel von, aber wir haben uns natürlich auch dran gehalten. Und nee, von daher ist es sehr professionell gelaufen und auch reibungslos. Das war schon gut.
Es gab noch ein zweites Testspiel, über das erste haben wir vergangene Woche schon gesprochen, als Tobi zu Gast war im Podcast. Aber 11:2, mein lieber Mann, was ist denn mit Austria Wien los gewesen?
Ja gut, sie haben am Ende dann ja irgendwann ab in der zweiten Halbzeit mit nur noch 10 Leuten gespielt, da hat sich dann noch jemand verletzt und wir haben tatsächlich kurz Hallo gesagt zu Peter Stöger vor dem Spiel und er hatte schon eine böse Vorahnung, er meinte so, wir haben jetzt 4 Tage Training, da mache ich so ein Spiel eigentlich nicht, weil natürlich der Gegner auch eine extreme Qualität hat. Aber andererseits wollte er, glaube ich, seinen Jungs dieses Erlebnis gönnen. Ob das dann nur so förderlich ist, wenn man dann so verhauen wird, weiß ich jetzt nicht. Am Ende war es sehr deutlich und ich glaube auch, der BVB hätte, glaube ich, ganz gerne gehabt, wenn ein bisschen mehr Gegenwehr da gewesen wäre. Es deutete sich erste Halbzeit so ein bisschen an, dass sie durchaus ein bisschen besser waren, auch eigentlich als Alltag. Aber ja, sie sind dann nach der Pause relativ eingebrochen und von daher, die Abwehr wurde jetzt nicht gefordert. Da konnte man jetzt nicht so unbedingt erkennen, was vielleicht noch so im Argen liegt. Es gab trotzdem ja auch Gegentore. Aber offensiv war das natürlich sehr gut, muss man sagen. Sehr viel Spielfreude war zu sehen und Kombinationsfreude und auch eben Gier auf Abschluss. Das war im ersten Spiel teilweise, hat Favre ja noch so ein bisschen moniert, dass man da nicht konsequent auf höhere Ergebnisse gegangen war. Aber dann hat das im zweiten Spiel eigentlich super funktioniert. Von daher ein Test jetzt mit begrenzter Aussagekraft, aber immerhin auch mal wieder ein Test. Von daher war alles gut.
Naja, also wenn er bei 11 Toren mit der Offensive nicht zufrieden ist, hat er wirklich sehr viel zu meckern. Wie aussagekräftig ist das, wenn wir mal auf die kommenden Testspielgegner schauen? Da ist nicht so viel Hochkarätiges dabei. Also Feyenoord, okay, holländischer Erstligist, aber ansonsten hält sich das einigermaßen in Grenzen, was die Qualität angeht. Ist das gut oder schlecht?
Ja, das weiß man. Das weiß man dann irgendwie am 18. September vielleicht, ne? Wenn man dann das Pokalspiel und dann das erste Bundesligaspiel in den Beinen hat. Also das ist immer schwer zu sagen. Ich habe es ja gerade angedeutet. Ich glaube schon, sie hätten sich ein bisschen mehr Gegenwehr erhofft, auch von diesen ersten beiden Gegnern. Jetzt kommt ein Drittligist dann und eine niederländische Mannschaft, da wird es, denke ich, schon ein bisschen anspruchsvoller. Also was so richtig fehlt, ist halt so ein Härtetest. Ich weiß nicht, ob der vielleicht noch ansteht. Danach gibt es ja dann nochmal 2 Spiele, Paderborn und Bochum, ne? Genau, also auch Zweitligisten. Ja, ich glaube, das kann man erst nachher sagen. Also was nützt dir das, wenn du dann in deiner Vorbereitung wirklich nur gegen Hochkaräter spielst und es verletzen sich womöglich Spieler oder sowas. Also ich glaube, man hat eine Chance, eine Mannschaft, die eigentlich ja schon relativ eingespielt war, jetzt noch weiter einzuspielen. Dafür sind die Gegner dann, glaube ich, auch passend. Denke ich, die Schärfe in das eigene Spiel, die wirst du automatisch kriegen, wenn dann Bundesliga wieder ansteht oder auch Pokal ansteht. Also ich glaube schon, das kommt dann schon hin und das passt.
Also insgesamt ein relativ positives Fazit, wenn ich das jetzt mal kurz zusammenfasse.
Ja, es hat eigentlich alles funktioniert. Einziger Wermutstropfen war wirklich dann Verletzung Sagadu. Da wissen wir ja noch nicht, was genau es ist, wie lange es dann dauern wird, aber das geht wahrscheinlich nicht so schnell. Und wie sich jetzt dann im Nachhinein rausgestellt hat, auch Meunier ist ja noch verletzt. Das soll aber nicht ganz so lange dauern, von daher eigentlich positives Fazit auf jeden Fall, ja.
Dafür gibt es zwei Neuzugänge, zumindest gefühlt zwei Neuzugänge, denn Marco Reus trainiert wieder, darüber müssen wir natürlich sprechen. Das kam dann relativ plötzlich jetzt.
Ja, es kam vor allen Dingen deshalb plötzlich, weil ich glaube, an dem Mittwoch in der Schweiz oder am Dienstag, auf jeden Fall da, habe ich irgendwann mit Sebastian Kehl über Marco Reus gesprochen. Und da sagte er mir, der macht in Dortmund was, aber sehr, sehr dosiert, sehr, sehr vorsichtig.
Sehr dosiert mehrfach am Tag.
Das hörte sich dann, ja, das hörte sich für mich an, ja, jetzt mal bitte nichts überstürzen und Comeback dann vielleicht irgendwann im November oder womöglich erst in 2021. Da hatten ja auch so einige dunkle Wolken schon am Himmel gehangen sozusagen, aber dass er dann jetzt tatsächlich schon wieder nahe am Mannschaftstraining ist, das hat mich schon sehr gewundert. Und ich weiß nicht, ob Sebastian Kehl da so ein bisschen, mit der ganzen Wahrheit nicht rausgerückt ist oder ob er es nicht besser wusste. Kann auch sein, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kam das schon sehr überraschend für alle. Aber ich finde es natürlich gut, weil Marco Reus, glaube ich, kann dieser Mannschaft immer noch was geben.
Ja, das glaube ich auch. Wenn man ihn dosiert, und da sind wir wieder beim Stichwort, einsetzt und nicht immer von Anfang an bringt in jedem Spiel. Und es gab ja auch die Diskussion, wer Vizekapitän wird. Lukas Piszczek ist von diesem Amt zurückgetreten, wird wahrscheinlich ja dann auch den Mannschaftsrat verlassen, beziehungsweise das hat er, glaube ich, auch schon bekannt gegeben. Wer ist denn da der mögliche Ersatz? Also was die Vizekapitänsfrage angeht, Mats Hummels wahrscheinlich, aber in den Mannschaftsrat müsste dann ja auch noch jemand anders rücken.
Ja, ich glaube, vom Typ her sollte das Emre Can sein, glaube ich, der da in Frage käme. Oder man macht es, dass man vielleicht noch einen ganz Jungen da reinmischt. Das weiß ich nicht, das wird der Trainer dann entscheiden. Aber dass Mats Hummels, glaube ich, dann die Rolle vom Piszczek übernimmt, ja, das macht, glaube ich, Sinn. Das ist eine logische Geschichte, weil Hummels ist einer der Führungsspieler. Er sagt ohnehin seine Meinung. Er hat ja dann ganz am Anfang im Bad Ragaz auch ein bisschen was gesagt dazu, ohne dass das da schon öffentlich war, dass der Piszczek rausgeht. Aber da hat er ja gesagt, ich werde so oder so meine Meinung sagen, wenn ich das für angebracht halte. Und das hat er, glaube ich, auch in der vergangenen Saison schon so auf dem Platz gehalten, ne? Also Hummels ist der natürliche oder logische Vertreter oder Nachfolger.
Zweiter Neuzugang ist ein wirklicher Neuzugang. Heißt Ranier, also zumindest ist das die Kurzfassung. Jesus Carvalho Ranier kommt aus Brasilia und eigentlich von Real Madrid, wird für 2 Jahre ausgeliehen. 18 Jahre alt erst, also noch ein ganz junger Kerl. Spielt auf der Zehnerposition, hat mir zumindest Márcio Amoroso erklärt. Und der muss es ja wissen, der kennt den Jungen relativ gut und jetzt haben wir relativ viele Zehner in dieser Mannschaft. Erstmal vielleicht ein bisschen was zu dem Jungen generell und dann zu dieser Situation, dass es so viele Spieler auf einer Position gibt.
Ja, also man guckt sich dann ja immer YouTube-Videos an, die es so gibt, und bin sehr, sehr gespannt. Das passt jetzt so ein bisschen ins Bild mit Hakimi. Das hat wunderbar funktioniert. Da wird sich Real dann auch gedacht haben, okay, das hat 2 Jahre lang sehr gut funktioniert und das machen wir dann vielleicht ähnlich mit ihm. Bin gespannt, ob er so schnell Fuß fasst wie Hakimi damals, ob er auch dann so viele Einsatzzeiten bekommt. Du hast gesagt, die Konkurrenz ist relativ groß, ist sie tatsächlich. Und wenn jetzt tatsächlich dann irgendwann Reus auch noch eine ernsthafte Option wieder sein sollte, womit ich jetzt allerdings auch nicht vor Oktober rechne, aber dann wird es nochmal kribbeliger. Ja, dann wird es schon ein Gedrubbel da auf dieser Zehnerposition und er soll dort eigentlich am liebsten spielen, kann wohl auch außen spielen, aber ist, glaube ich, auch vom Typ her ein waschechter Zehner, der so gerne durch die Mitte geht und auch ins Zentrum vorstößt, Torabschluss, und das scheint so seine Stärke zu sein. Und ja, Real Madrid hat wie viel ausgegeben? Ich glaube 30 Millionen für einen 18-Jährigen. Das ist natürlich auch schon mal eine Hausmarke und das scheint darauf hinzudeuten, dass dieser Spieler sehr, sehr viel Potenzial hat. Und wenn dem so ist, dann kann er sicherlich auch Borussia Dortmund sofort helfen, nach einer gewissen Eingewöhnungszeit. Aber die hat er ja jetzt noch, ne?
Das ist ja das Thema. Márcio Amoroso hat mir gesagt, Brasilianer haben schnell Heimweh. Ich glaube, das ist kein Geheimnis. Aber er rät ihm dazu, vor allem die Sprache sehr schnell zu lernen und sich an die deutsche Denkweise anzupassen. Das fiel ja dem einen oder anderen Brasilianer in der Vergangenheit durchaus schwer.
Und wenn dann noch der Winter kommt, wir haben ja hier nicht mehr so richtige Winter, aber vielleicht ist ja mal wieder einer mit Schnee, dann gucken die erstmal, weil sie das alles nicht kennen. Wobei auch in Madrid kann es kalt sein im Winter, ne? Also von daher wird sich das nicht so groß unterscheiden, aber das ist natürlich schon so ein Punkt. Wie schnell kann der sich hier akklimatisieren und wie schnell, ja, mit der Sprache, da hast du natürlich recht, das ist immer so ein Kernthema. Ich glaube, alle die sich sehr schnell bemüht haben, Deutsch zu lernen, die finden schneller auch Anschluss als vielleicht andere, die dann in ihrer Sprache nur unterwegs sind.
Vielleicht ein Vorteil für ihn, dass eben dieses Mal keine Winterpause ist, dass komplett durchgespielt wird, dass es diesen unglaublichen Rhythmus gibt, ab dem zweiten Spieltag dann?
Ja, man wird auf jeden Fall viele Spieler brauchen. Lucien Favre hat es ja gesagt, zwei komplette Mannschaften und der wird dann auch seine Anteile bekommen, wenn er jetzt nicht so deutlich abfallen sollte, wovon keiner ausgeht. Also das, wenn so eine Leihe gemacht wird, ich habe eine Frage ja auch gesehen, ist der tatsächlich sofort für die erste Mannschaft eingeplant? Also wenn, ich glaube nicht, dass man ihn in der U23 parkt oder in der Youth League spielen lässt in der U19, wenn es sie überhaupt gibt in der kommenden Saison. Der wird schon bei den Profis sein und der soll da auch helfen. Sonst hätte man diese Nummer nicht gemacht. Und auch Madrid hat ja diese Nummer aus diesem Grund auch gemacht. Von daher ist eine Soforthilfe hoffentlich und wird dann auch die Chancen bekommen, weil es gibt viele Spiele, es gibt kaum Pausen und du hast es ja gesagt, auch keine Winterpause. Na, das wird schon sehr, sehr heftig.
Hast du dich in irgendeiner Form mit der Bilanzpressekonferenz auseinandergesetzt? Denn du hattest ja zu Recht frei nach einer Woche durcharbeiten.
Ich hatte Rückreisetag an dem Tag.
Ach ja, natürlich.
Wir haben im Auto sogar noch gearbeitet. Also nehmen wir nur der, der nicht gefahren ist, natürlich. Ne? Und ja, die Zahlen waren ja vorab schon einigermaßen angekündigt und sind dann so eingetreten. Ich glaube, spannend wird wirklich sein, was jetzt im kommenden oder im laufenden Geschäftsjahr passiert. Denn das ist ja sehr, sehr stark davon abhängig, wann es wieder Zuschauer gibt, in welchem Umfang. Und die Zahlen werden wahrscheinlich sogar ja nochmal schlechter ausfallen und wenn das jetzt angesichts der auch steigenden Corona-Infektionszahlen dann doch wieder länger dauern sollte mit Zuschauern im Stadion, dann haben wir vielleicht sogar eine ganze Halbserie ohne, wer weiß das schon. Und dann wird es für einige, glaube ich, richtig hart. Für Borussia Dortmund jetzt nicht unbedingt, die haben schon ein Polster. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass es keine guten Nachrichten in einem Jahr an dieser Stelle sein werden. Das werden wir dann im Winter, wenn die Halbjahreszahlen kommen, wahrscheinlich schon abschätzen können. Und ja, das wird nicht schön. Also wird noch eine harte Zeit.
Also da möchte ich jetzt nicht allzu sehr in die Tiefe gehen, denn die Thematik ist ja eine schwerere und wir sind ja hier ein leichter und lockerer Podcast und deswegen beschäftigen wir uns mit den Hörerfragen. Gibt es denn bei René eine Kaufoption?
Das wurde natürlich nicht verraten. Ich glaube tatsächlich, wenn es die gäbe, hätte Borussia Dortmund durchaus auch ein Interesse, dass das publik wird. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Real Madrid das macht, zum einen. Zum Zweiten, wenn man überlegt, was sie gezahlt haben, dann kann ich mir vorstellen, dass die Summe natürlich auch exorbitant hoch liegen würde und ob die dann in Corona-Zeiten zu stemmen wäre für Borussia Dortmund, ist eine andere Geschichte. Also ich glaube eigentlich nicht und je nachdem, wie der Spieler halt klarkommt, wird es so einen ähnlichen Verlauf nehmen, wahrscheinlich wie bei Hakimi, muss man mal abwarten. Aber das ist immer die Krux, schlechter voll ein, wollen sie ihn auf jeden Fall wieder haben, schlechter nicht so ein, wollen sie trotzdem viel Geld für ihn haben, ne? Und das war bei Hakimi ja schon das Problem.
Bei Hakimi gab es ein sogenanntes Matching Right, das heißt Borussia Dortmund hätte zuschlagen können für die Summe, die Real Madrid aufgerufen hat, beziehungsweise ja, genau, die Inter Mailand dann bezahlt hat, 40 bis 45 Millionen Euro und da hätte der BVB sagen können, wir möchten jetzt gerne den Spieler haben, kann sein, dass das auch wieder vereinbart wurde, das wäre wahrscheinlich auch eine clevere Variante. Wer sind eurer Meinung nach die Gewinner und Verlierer von Bad Ragaz, sofern es welche gibt? Gibt es natürlich und wenn das jemand beurteilen kann, dann jemand, der da war.
Ja, wir haben uns drüber unterhalten, natürlich auch. Es gibt so ein paar offensichtliche Gewinner auf jeden Fall. Das ist Gio Reyna, der einen sehr guten Eindruck hinterlassen hat. Auch Jude Bellingham, Moukoko hat allen imponiert, muss man sagen.
Dir auch?
Ja, auf jeden Fall. Ja, ich kannte ihn ja aus der Jugend schon so ein bisschen, habe schon ein paar Spiele von ihm gesehen. Jetzt war die Umstellung auf Erwachsenenfußball und also wenn Lucien Favre schon so schwärmt und er hat geschwärmt, dann ist dieser Junge, der ist einfach richtig gut. Der kann jetzt noch bis November, das ist vielleicht, glaube ich, tatsächlich eine gute Fügung, dass er einfach noch nicht jetzt sofort rein muss, sondern dass er einfach noch mal 2 Monate länger sich akklimatisieren kann an Erwachsenenfußball. Und der ist aber schon richtig gut. Also er ist sicherlich auch einer. Wer mir gut gefallen hat, war Manuel Akanji auf dem Platz. Und ja, offensichtliche Verlierer, wenn man das überhaupt so nennen kann. Aber natürlich ist es für Zagadou nicht gut, wenn er jetzt raus ist und dann auch eventuell länger raus ist. Und dass ein Modahut gar nicht mit der Mannschaft trainieren konnte, war jetzt auch nicht so geplant. Bei Hummels ist es, glaube ich, unproblematisch, der ist dabei jetzt. Aber der Hut startet also auch jetzt per se schon mal von hinten und dadurch, dass er gar nicht trainieren konnte, ja. Ja, und was mit so ein paar Spielern ist, die potenziell noch vielleicht verliehen werden, Wolf, Paslak, da hat sich halt noch nicht so viel ergeben. Die Vereine warten halt noch ab und ich glaube, die wissen schon, dass es schwierig wird und die hätten natürlich eigentlich gerne einen neuen Verein und dann auch eine komplette Vorbereitung mit dem neuen Verein, aber ich glaube, das wird schwierig, von daher müssen die sich wahrscheinlich gedulden. Also wenn man will, auf der Verliererseite gibt es auch ein paar, aber Verlierer in so einer frühen Phase ist natürlich auch vielleicht ein bisschen hart gegriffen.
Weil es für Modahut schon mies ist.
Ja, die hat sich ja jetzt eigentlich noch verschärft so ein bisschen die Situation, dadurch, dass Bellingham da ist, der diese Position spielen kann und der hat
uns wirklich beeindruckt, dafür, dass er 17 ist und er macht sich überhaupt keinen Kopf, sehr selbstbewusst, weiß genau, was er will. Schon ein guter Typ. Ne? Dass der natürlich auch mal ein Loch fahren kann. Also es wird für viele Spieler auch Einsatzchancen geben. Die Frage ist halt immer, ob es reicht. Und ich glaube, bei der Hut war es schon schwierig in den Vorjahren. Er hatte in der Corona-Zeit ein, zwei ganz gute Spiele gemacht, hat sich dann leider verletzt. Aber der wird natürlich Probleme haben, klar.
Könnt ihr eine Einschätzung abgeben, wo sich die Transfers Bellingham, Haaland, Meunier und Renier finanziell einordnen werden? Ich nehme an, das bezieht sich auf das Gehalt, denn die Summen, die bezahlt wurden, die sind ja bekannt. Bei Haaland waren es 20 Millionen, bei Bellingham um die 25 grob, Meunier ablösefrei und Renier wird jetzt ausgeliehen. Also nehme ich an, bezieht sich das aufs Gehalt?
Ja, da spricht natürlich niemand drüber. Man kann davon ausgehen, Haaland ist schon einer der Top-Verdiener jetzt auch in Dortmund. Da gab es ja nun auch ein Wettbieten mit anderen Vereinen. Da musste man, glaube ich, schon auch ein bisschen was auf den Tisch legen, damit er eben hierher kommt und nicht nur eine Perspektive aufzeigen. Ja, Meunier ist ein gestandener Nationalspieler, 28 Jahre alt, kommt von Paris. Der wird auch sicherlich einiges verdienen. Also das ist immer schwer jetzt zu sagen. Ich kann natürlich jetzt sagen, der verdient 7 oder 8 Millionen. Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht. Verrät einem auch keiner. Und Bellingham ist sicherlich ein Perspektivspieler, der schon ein bisschen was vorzuweisen hat, der ja nun auch nicht billig war. Es korrespondiert ja immer so ein bisschen vielleicht, auch wenn Ablösen gezahlt werden mit der Ablöse. Also wenn man 25 Millionen für einen Spieler ausgibt, der 18 oder 17 ist, dann wird er sicherlich auch nicht schlecht verdienen. Aber ich glaube noch, dass er so ähnlich wie bei Sancho, der hat ja, als er kam, damals ja auch noch nicht das verdient, was er heute verdient. Also die Spieler können sich dann zeigen, wenn sie sich dann entwickeln, werden die Verträge relativ schnell angepasst. Weil man die Spieler natürlich auch nicht unzufrieden haben möchte, ne? Das ist ja klar. Ja, und Renier weiß ich nicht. Der wird sicherlich auch noch in Madrid natürlich ganz gut verdient haben. Ich weiß nicht, ob es da Modelle gibt, dass sie vielleicht einen Teil des Gehaltes weiterzahlen. Aber ganz oben auf der Liste, glaube ich, haben wir dann Haaland. Danach kommt Meunier und dann die anderen beiden.
Die Zeitung mit den 4 großen Buchstaben, ich nehme an, die Zeit ist gemeint an der Stelle, hat verkündet, dass Reus kurz vor seinem Comeback ins Mannschaftstraining steht. Ist da überhaupt was dran? Ja, wissen wir mittlerweile, dass da was dran ist.
Ja, genau. Haben wir eben schon darüber gesprochen. Ich wäre trotzdem vorsichtig und das hört man auch so hintenrum, wenn man mal überlegt, der hatte ja auch schon vor Saisonende, war der eigentlich in so einer ähnlichen Phase, dass er relativ nah am Mannschaftstraining war und ich glaube, es ist einfach jetzt auch mal ein bisschen, um ihn wieder so ein bisschen in Erinnerung zu rufen, weil jeder schon eigentlich gar nicht mehr über Marco Reus geredet hat und jetzt hat er sich auf einmal gemeldet, ist wieder da und hat dann gestern aber auch nur Aufwärmen mitgemacht und ein paar Passübungen. Und das ist noch weit von dem entfernt, was er bräuchte, um annähernd wieder wettbewerbsfähig zu sein. Also der ist jetzt so lange raus, der müsste eigentlich 4, 6 Wochen auf richtig vollem Niveau, volle Intensität trainieren, bis der, glaube ich, ernsthaft eine Option ist. Also man soll jetzt bitte nicht, glaube ich, den Fehler machen, dass man glaubt, dass der schon relativ zeitnah wieder dabei ist. Also das wird, glaube ich, schon noch dauern.
Kommt die Länderspielpause vor den ersten Pflichtspielen und auch dem im DFB-Pokal mitten in der Vorbereitung nicht zur Unzeit? Gerade vor dem Hintergrund, dass sich dort des öfteren Spieler langfristig verletzt haben. Also ich glaube, das mit langfristigen Verletzungen ist da nicht so das große Problem. Aber dass man natürlich aus der Vorbereitung rausgerissen wird, kann einem Trainer überhaupt nicht passen.
Das hat Lucien Favre auch so angedeutet. Die mag niemand, diese Länderspielabstellung, hat er so gesagt. Und das ist, wie du es gerade angedeutet hast, also dass sich der Spieler verletzen, das hat es gegeben. Aber das ist, glaube ich, dann manchmal auch tatsächlich Pech. Wichtig ist in dem Punkt, glaube ich, dass eine Vorbereitung ja aufs erste Pflichtspiel sozusagen ausgelegt ist. Und ich glaube nicht, dass Borussia Dortmund seine Vorbereitung auf das Länderspiel auslegt. Also die Spieler werden da hingehen, mitten in der Vorbereitung. Und dann ist das Verletzungsrisiko in der Tat gegeben, wenn du dann auf einmal einen Test machst oder ein Quali-Spiel ist es ja auch oder ein Nations-League-Spiel, was wirklich Wettkampfcharakter hat, wo du dann auch vielleicht länger spielst, als du es vorher getan hast, weil die Spieler werden ja sehr dosiert auch rangeführt an 90 Minuten. Und ja, da müssen wir mal gucken. Also es gibt ja reichlich Nationalspieler, sicher keine schöne Situation. Dadurch, dass das Pokalspiel dann montags erst ist, kommen die Spieler mittwochs, donnerstags wieder, haben sie, glaube ich, noch mal so 1, 2 Tage länger dann wieder, um in Dortmund zu sein. Das ist sicherlich nicht so verkehrt. Aber dieser Termin, der behagt keinem. Also, ne? Das ist ja logisch, denn das hat es auch noch nie so gegeben. Ne? Das ist ja auch Neuland für alle.
Ich finde es sowieso schon immer schlimm, wenn erst 2 Spieltage absolviert werden, ja, und dann ist die Länderspielpause.
Freut sich auch niemand. Nein, man freut sich so ewig auf den Start und dann ist 1, 2 Spiele, dann ist schon wieder Pause. Und bis dann so richtig im Rhythmus geht, haben wir dann oft schon ab Oktober gehabt oder Ende September gehabt. Ne? Und dieses Jahr ist ein bisschen alles anders. Da wird es dann ja Schlag auf Schlag gehen ab Ende September. Aber diese Länderspiele, ich sehe aber die Notwendigkeit, dass muss man dann auch mal einfach so sehen. Wir wollen uns ja auch als Nationalmannschaft auf eine Europameisterschaft vorbereiten. Also ich sehe schon auch eine Notwendigkeit, dass man diese Maßnahmen hat und diese Termine. Aber dass die Vereine da immer natürlich ein bisschen mit bangem Blick dahin gucken und Angst haben, dass die Spieler verletzt wiederkommen oder überbelastet wiederkommen, das ist ja auch logisch. Und Vereinsinteressen und Verbandsinteressen sind da nicht immer so in Einklang zu bringen. Und das war jetzt, glaube ich, bei dieser Geschichte einfach aus der Terminnot geschuldet. Man hätte diesen Termin streichen müssen, dann hätte man diese zwei Termine Oktober, November noch gehabt. Aber man wollte eigentlich einfach noch vorher, die Nationalmannschaft glaube ich jetzt 8, 9 Monate oder 10 Monate nicht mehr miteinander gespielt. November letzten Jahres, glaube ich. Das ist schon lange her. Ne?
Vermisst niemand. Komisch, ne?
Das ist ein anderes Thema.
Ja. Damit wollen wir uns jetzt hier nicht beschäftigen. Es gibt viele Spekulationen um die Position von Ranier. Ist er auf Anhieb für die erste Mannschaft eingeplant und was ist seine beste Position? Das hast du eben schon beantwortet, beziehungsweise wir haben darüber gesprochen. Ist der Kader jetzt für die dauerhaften englischen Wochen des Rahmenterminkalenders breit genug und in der Spitze qualitativ hochwertig genug aufgestellt, um in allen drei Wettbewerben konkurrenzfähig zu sein?
Benutze da jetzt mal die Sprachlegung des Trainers so ein bisschen, aber auch, weil ich selber auch glaube, ich würde jetzt mal sagen, etwas polarisierend, nein, in der Breite vielleicht, aber in der Spitze, glaube ich, gibt es dann doch noch Unterschiede, wenn du sagst, jetzt hier auch von der Fragestellung her, mit allen drei Wettbewerben und man hat ja durchaus Ambitionen, man möchte im Pokal deutlich weiterkommen, man möchte auch mal in der Champions League nicht im Achtelfinale ausscheiden und abgesehen von den Meisterschaftsambitionen, die, glaube ich, jeder Spieler hegt auch. Also es ist ein sehr, sehr hartes Programm, was da auf diese Mannschaft wartet und Favre hat ohnehin ja schon auch immer sehr vorsichtig dosiert und schon oft rotiert und das wird er, glaube ich, in diesem Jahr noch extremer machen müssen und dann, so hat er es selber formuliert, wir brauchen zwei gleich gute Mannschaften und dazu fehlen uns noch Spieler, so hat er es gesagt. Ich fürchte nur, dass er keine 9 mehr bekommen wird. Also er hat jetzt ja noch eine Zugabe bekommen auf der 10. Und vielleicht sogar noch eine zweite, dadurch, dass man vielleicht mit Reus eher planen kann als eigentlich gedacht. Aber es ist eigentlich so diese Gruppe, die jetzt zusammen ist, mit der er arbeiten muss. Und ja, wenn es dann tatsächlich mal ein paar Verletzte geben sollte, wenn es viele Spiele nacheinander geben sollte, dann wird es vielleicht Phasen geben, wo man dann eben auch Spieler sieht, wo man sagen muss, okay, der fällt jetzt vielleicht ein bisschen ab oder so, ja, ohne jetzt jemanden da irgendwie schlecht reden zu wollen. Aber da hat Bayern München eben einfach noch viel mehr auf der Bank und viel mehr Klasse auch auf der Bank. Ich glaube, da tut man ja auch keinem weh, wenn man sagt, dass das so ist. Und das wird sich, glaube ich, nicht so ganz gravierend ändern. Allerdings ist die Mannschaft insgesamt, glaube ich, ein bisschen stärker aufgestellt als in der vergangenen Saison. Hakimi nur gegangen und hat doch Qualität dazu bekommen. Also von daher ein bisschen besser aufgestellt. Und es wird die Kunst sein, das eben zu dosieren. Und man muss, glaube ich, ein bisschen Glück auch haben mit Verletzungen.
Wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht in der Redaktion und haben mal zwei Mannschaften aufgestellt. Da gab es auch ordentliche Diskussionen. Du warst in der Videokonferenz nicht mit dabei.
Ich hatte frei, dann bin ich jetzt gespannt. Sag mir, kannst du mir die sagen?
Oh, auswendig, das weiß ich nicht, ob die Hörer sich das dann auch so leicht merken können. Ich möchte es mal so auf den Punkt bringen, die offensiven Außenbahnen sind ein bisschen das Problem. Ja. Weil Sancho auf der einen und Hazard auf der anderen Seite, klar, die sind eigentlich gesetzt. Nun könnte es aber auch sein, dass Hazard dann vorne in der Spitze spielt, als Backup für Haaland, bis Moukoko dann vielleicht auch mal spielen kann. Bei dem muss man sowieso abwarten, ist er ein richtiger Ersatz für Haaland oder auch nicht. Haaland wird sowieso sehr viele Spiele machen, das steht außer Frage, ist eh eine Maschine. Aber er muss auch mal Pausen haben und dann ist halt die Frage, was passiert dahinter? Julian Brandt mag nicht gerne auf Außen spielen und wir glauben auch alle, wenn wir darüber diskutieren regelmäßig, dass er einfach kein Außenbahnspieler ist. Er ist im Zentrum deutlich besser aufgehoben. Mhm. Ranier, haben wir gehört, Amoroso sagt, muss im Zentrum spielen. Das ist seine Position. Dann haben wir noch Marco Reus, der wird auch nicht mehr auf der Außenbahn spielen. Ja, also ich meine, was ist denn da los? Jorena, auch eigentlich kein Außenbahnspieler, soll jetzt auf der 10 spielen. Dann haben wir 20 Zehner, aber wir haben kaum Außenbahnspieler.
Ja, die generelle Frage, finde ich, ist die, wie mixt du es? Hast du jetzt zum Beispiel dann Saisonstart gegen München-Gladbach, danach kommt ja dann Augsburg, spielst du also in Augsburg dann sozusagen mit einer richtigen B11, weil danach dann irgendwann die Champions League losgeht. Was machst du, wenn du mittwochsabends vielleicht in Moskau spielen musst, also ein schwieriger Gegner, weite Reise, hast du da deine absolute Top-11 auf dem Rasen, weil es die Champions League ist, spielst dann aber am Samstag danach auf einmal gegen, keine Ahnung,
Leverkusen?
Ja, oder, ne, keine Ahnung. Es gibt auch, ich glaube, es gibt nach Champions League Spielen ohnehin keine leichten Gegner. Das ist immer dann ja so ein bisschen schwierig. Du hast eventuell Reisestrapazen in den Knochen. Also du musst es ja wahrscheinlich irgendwie mixen. Und diese Problematik außen, die ist tatsächlich auch da, wobei ich das nicht ganz so dramatisch sehe. Also ich glaube schon, der Julian macht es nicht so gerne, aber er kann das natürlich schon auch irgendwie spielen. Er ist im Zentrum, glaube ich, stärker, vor allen Dingen auch, wenn er ein bisschen aus der Tiefe kommt, da wäre es ja eigentlich sogar so ein 8,5er sogar. Also da muss Favre natürlich schon eine ganz gute Mischung finden. Bei Haaland ist es extrem, da gibt es jetzt erstmal so keinen nominellen Ersatz, bevor Moukoko nicht 16 ist und dann ist er 16. Das ist jetzt dann auch nicht so, dass der 15 oder 20 Pflichtspiele machen kann auf gutem Niveau. Also der wird sich dann, glaube ich, auch manchmal noch umgucken. Und das birgt natürlich schon so ein bisschen Gefahren. Dann kannst du Hazard vorne reinstellen. Also es gibt natürlich schon so Planspiele. Aber das ist schon nicht ohne. Und das ist ein bisschen tricky. Das wird, glaube ich, viel, viel Bastelarbeit im Trainerbesprechungsraum mit sich bringen, was da so ab Herbst auf Borussia Dortmund wartet. Und sobald du Verletzungen hast, wird es eh alles nochmal komplizierter, ne?
Ist Favre wegen Joe Rayner zum 4-2-3-1 in den Testspielen zurückgekehrt, um ihn auf der 10 zu testen? Wie seht ihr seine Entwicklung im Team? Ist er weiter Ergänzungs- und Einwechslungsspieler oder mittlerweile ein potenzieller Stammspieler? Ich glaube, die Frage kann man relativ eindeutig beantworten.
Ja, die würde ich, um das vorwegzunehmen, ganz klar Stammspielerpotenzial und auch schon prägende Figur. Also nicht nur jetzt ein junger Spieler, der auf der Schwelle ist und der reinrutscht ins Team, sondern der hat schon angedeutet, dass der auch viel vorhat und dass er sich gerade auf dieser Position sehr, sehr wohl fühlt. Dass Favre nur wegen ihm auf dieses 4-2-3-1 zurückgeht oder zumindest es getestet hat bislang, glaube ich nicht, sondern er ist sehr generell ein Verfechter der Viererkette. Das hat er jetzt nochmal betont und hat es nochmal wiederholt. Alle großen Mannschaften, sagt er, spielen mit Viererkette und Borussia Dortmund möchte eine große Mannschaft sein und es ist sein erklärtes Lieblingssystem. Wie man es auf dem Platz auslebt, ist dann, glaube ich, die entscheidende Frage. Und nicht unwesentlich oder nicht unwichtiger Punkt in der Betrachtung, finde ich, ist, zieht die Mannschaft mit. Die Mannschaft hat sich in der vergangenen Saison ja nun klar für eine Dreierkette ausgesprochen, hat dort sich wohlgefühlt. Es hat sich nicht so viel geändert. Man hat Hakimi verloren. Meunier ist jetzt ein Spieler, den man natürlich in eine Viererkette gut mit reinziehen kann. Von daher, der ist sehr defensiv treu und ist defensiv eben auch stärker, als Hakimi war. Von daher bietet sich das jetzt auch vielleicht sogar an. Die Frage ist nur, zieht die Mannschaft mit und zieht die Mannschaft auch dann mit, wenn es vielleicht mal am Anfang ein bisschen haken sollte. Im Moment sah es jetzt noch nicht so aus, aber dazu, das haben wir eben gesagt, waren die beiden Tests natürlich auch jetzt nicht aussagekräftig. Da wurde die Mannschaft defensiv einfach nicht gefordert.
Ja, in der Tat. Also trotzdem hat sie Gegentore kassiert. Aber das ist ein anderes Thema, da wollen wir jetzt auch nicht allzu sehr in die Tiefe gehen. Da können wir demnächst ruhig nochmal drüber sprechen. Sagt mal bitte ein paar Worte zu Manuel Akanji. Vor wenigen Monaten war er noch ein Wechselkandidat. Danach sieht es ja momentan nicht aus, auch weil er in den Geisterspielen ganz ordentliche Leistungen gebracht hat. Wird er bleiben? Ja, also der wird definitiv bleiben.
Ja, die lassen ihn nicht gehen, jetzt zumal nicht ganz klar ist, was mit Zagadou ist. Er wird auf jeden Fall ja noch ein paar Wochen fehlen, wird eventuell den Saisonstart verpassen. Und gut, es gibt jetzt noch Emre Can und der hat in den Testspielen bislang in der Kette gespielt. Das heißt, noch wieder ein Konkurrent mehr. Aber Manuel Akanji, und da stimme ich auf jeden Fall voll zu, hat sowohl eine gute Phase nach dem Restart gehabt, wo er sehr ordentlich gespielt hat, als auch bislang die Eindrücke in der Vorbereitung jetzt sind sehr positiv. Und von daher, glaube ich, stellt er sich diesem Konkurrenzkampf, der wird nicht gehen und den lassen ihn nicht gehen. Und ich glaube aber auch, er will nicht gehen und macht auf mich einen richtig guten Eindruck bislang und ist da zumindest jetzt, glaube ich, neben Hummels dann ja vielleicht zweiter Mann. Mal gucken, wie er das mit Emre Can löst, da bin ich wirklich gespannt, wie er das dann löst, ob er dann tatsächlich auch eine Option fürs defensive Mittelfeld ist. Wir hatten so den Eindruck, dass Favre ihn eigentlich eher so mehr in der Innenverteidigung jetzt sieht. Und dann wird es natürlich ein beinharter Konkurrenzkampf für alle, weil Hummels ist, glaube ich, gesetzt. Und dann geht es halt nur noch um einen freien Posten.
Dann ist man aber mit Can, Hummels, Zagadou und Akanji, wenn dann alle fit sind, wirklich sehr, sehr gut aufgestellt. Also da gibt es keine Zweifel.
Nein, da ist man dann gut aufgestellt, aber das muss man, glaube ich, auch sein, weil bei Innenverteidigern ist ja immer auch so eine Geschichte.
Ja, vielleicht mal gesperrt, ein paar gelbe Karten.
Genau, eine rote Karte. Da geht es dann nicht nur darum, dass die Belastung sehr hoch ist, sondern da kommen dann eventuell solche Sachen auch noch dazu.
Letzte Hörerfrage. Wieso testet der BVB am Samstag ausgerechnet gegen den späteren Pokalgegner Duisburg? War das vor der Auslosung schon abgemacht? Wahrscheinlich.
Ja, das war vorher schon abgemacht. Und ich glaube, angesichts der Konstellation, es gibt ja ein spezielles Format auch mit einem Spiel über 60 Minuten. Und ich glaube, da ist man einfach jetzt nicht von abgerückt, weil es ohnehin schwierig ist, einen Testgegner zu bekommen. Man will nicht so weit reisen, man will in der Nähe bleiben. Und von daher passte das, glaube ich, ganz gut mit Duisburg. Und ich glaube, da gab es jetzt einfach ja keine großen Gründe, das zu ändern. Also man verrät da jetzt wahrscheinlich am Samstag auch nicht alles und muss man auch nicht schlimmer nehmen, als es ist. Warum sollte man da jetzt nicht gegen die spielen?
Du bist jetzt am Samstag schon wieder im Stadion. Du sammelst Grounds. Warst du in der Arena noch nicht? In der, ich weiß gar nicht, wie sie aktuell heißt, Arena.
Doch. Da hat es schon einige Testspiele gegeben. Da war ich schon ein, zwei Mal, glaube ich.
Sogar. Wobei Testspiele zählen nicht für Groundhopper.
Weiß ich, ist das so?
Ja, ich glaube, ein offizielles Pflichtspiel. Man muss mindestens eine Minute der zweiten Halbzeit gesehen haben, plus eine komplette.
Gut, das, ich nutze tatsächlich auch die App, aber solche Feinheiten waren mir gar nicht bekannt. Na, das hat sich jetzt so angeboten, weil ich das Wochenende danach private Familienfeier habe und dann frei habe. Und deshalb mache ich dann dieses Wochenende. Und die Heimspiele sozusagen dann, was ist das, Paderborn, Bochum, kann dann jemand anders.
Ah ja, okay. Alles klar, ich verstehe schon. Da schön ins Trainingsgelände, das langweilige Ding, das können die anderen Kollegen machen. Was passiert sonst in den nächsten Tagen?
Ja, also die Vorbereitung wird jetzt nochmal intensiv. Ich glaube, dass jetzt vor diesem Samstag in Duisburg wird nochmal richtig heftig trainiert. Wie wir gehört haben, Donnerstag und Freitag jeweils zweimal. Und da wird dann, glaube ich, auf diesen Wettbewerb auch keine Rücksicht genommen. Und dann geht's ja so langsam in die zweite Phase der Vorbereitung. Und da geht's an Feinschliff, da geht's um Spritzigkeit, da geht's um Einspielen. Und ja, vor allen Dingen jetzt Integration natürlich, Renier, das ist natürlich ein spannendes Thema. Wie schnell kriegt man den an die Mannschaft gewöhnt und an die Mitspieler gewöhnt und an das Niveau und die Lebensumstände in Deutschland. Das wird schon eine spannende Herausforderung jetzt. Und ich glaube, danach geht es richtig schnell. Dann hast du Länderspiele, sind sie alle erstmal weg. Dann wird dann weniger gemacht. Und dann hast du noch ein paar Tage, um dich auf Duisburg vorzubereiten. Und 4 Tage nur dann bis zum Bundesliga-Auftakt. Und Dortmund spielt ja schon Freitag. Sicherlich nicht ganz optimal, glaube ich. Aber 4 Tage in dieser Phase sollten eigentlich auch noch funktionieren.
Dafür ist der Kader dann doch noch breit genug. Dirk, herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Das soll es gewesen sein mit dem BVB-Podcast der Ruhrnachrichten in dieser Woche. Alle Infos findet ihr nach wie vor immer an den gleichen Stellen, ruhrnachrichten.de und natürlich auch bei Twitter unter @rnbvb. Dirk findet ihr dort unter @dirkkrampe und mich unter @sascha_staat. Und naja, dann denke ich, hören wir uns nächste Woche einfach wieder. Macht's gut. Tschüss.